den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Auseinandersetzungen rund um die Strukturierung des Schulsystems und um den Zeitpunkt des Übergangs von Grundschule zur Oberschule wurden auch vor 100 Jahren geführt. Die Frage, ob die höhere Schule 8 oder 9 Jahre dauern sollte, war jedenfalls noch nicht geklärt und die pädagogischen Konzepte der Grundschule und der weiterführenden Schule prallten aufeinander. Zumindest, wenn wir dem Beitrag eines Professor Wehnert aus Hamburg für den hamburgischen Korrespondenten vom 4. Februar 1925 Glauben schenken wollen. Uns bietet Frank Rieder die Argumente für und wider eine differenzierte Grundschule und Einblick in die Schuldebatten der Zeit.
Die Gründe der Schulkämpfe. Logiker und Psychologen. Von Professor Dr. Wehnert, Hamburg. Um was dreht sich eigentlich der Kampf, den zurzeit in Hamburg die verschiedenen Parteien miteinander führen? Die einen sagen, die Schulen müssen differenziert werden. Auch die Grundschule sei zu zerlegen, und zwar in eine, die 3 Jahre gebrauche, um die Kinder für die Aufnahme in die 6. reif zu machen. Die anderen wollen von keiner Grundschule mit differenziertem Lehrplan wissen. Einmal soll die 8-Jährige, ein anderes Mal die 9-Jährige höhere Schule richtig sein. Ist das denn nicht gleichgültig, von wem die Kinder im 4. Schuljahr unterrichtet werden, ob von Lehrern oder Oberlehrern, im Gefüge 4-Jähriger oder 8-Jähriger Gemeinschaft? Der Laie wittert im Schulkampf einen Kampf der höheren Schule und ihrer Lehrer gegen die Grundschullehrer und ihre Arbeit. Spielen etwa kleine, persönliche Interessensgegensätze eine Rolle im Schulkampf? Man ist sich nicht mehr klar über das, was recht ist, urteilt schließlich sogar parteipolitisch über die Schulen ab und nimmt für die eine oder andere das Recht in Anspruch, sich durchzusetzen, nur weil hier oder da mehr Leute sitzen, die politisch rechts oder links sitzen und einem darum näher stehen. Aus diesem Streit die Schule herauszuführen, gilt teilweise bereits als reaktionär. Sie soll so sein, wie die verschiedenen politischen Richtungen es heute glücklich durchgesetzt haben, nämlich 9-jährig die höhere und 4-jährig die Grundschule. Leider sind die notleidenden Dritten in diesem Falle die Kinder, denen man heute 13 Schuljahre aufgepackt hat. Musste das sein, fragt sich da unwillkürlich der Vater mehrerer Jungen, dass ich die Unversöhnlichkeit der verschiedenen Lehrergruppen mit 1 Jahre Verlust des Verdienstes meiner Kinder bezahle, die mir helfen sollen, die schwere Zeit zu erleichtern, und sie mir nun gerade schwerer machen? Was ist es mit der höheren und Grundschule in ihrem gegenseitigen Kampfe? Kann mir keine Klarheit gebracht werden? Hierzu ist zu sagen, lieber Vater, du hast ganz recht, die höheren und die Grundschullehrer können sich nicht vertragen. Das ist der letzte Grund deiner Bestrafung. Zur Entschuldigung kann nur eines angeführt werden, nämlich, dass die beiden Lehrergruppen nicht willkürlich auf ihrem Schein bestehen. Jeder hat auf seine Art Recht. Dass sie zu keiner Synthese gelangen, ist in gewissem Sinne ihr Schicksal. Wir meinen allerdings, dass beide das einsehen müssten. Aus solcher Einsicht ergäbe sich dann doch vielleicht die Möglichkeit, unseren Kindern ein 13. Schuljahr zu ersparen. Die in Frage stehenden Dinge lassen sich vielleicht so sehen. Wenn man einen Oberlehrer spricht, dann hat der es immer mit der Logik zu tun. Ein Grundschullehrer dagegen betet die Psychologie an. In diesem Unterschiede ihrer beiderseitigen Götter liegt folgende verschiedene Einstellung verborgen. Der Oberlehrer geht von einem fertigen System aus. Er ist entweder Sprachlehrer oder Vertreter einer fertigen naturwissenschaftlichen Ordnung der Welt, mag sie nun Physik oder Chemie heißen. Schließlich steht er auch auf dem Boden einer weit ausgedehnten historischen Erschaffung aller Dinge. Bei den Römern und Griechen fängt seine geschichtliche Einstellung an. Über England und Frankreich fort führt sie zuletzt in den Bereich der Ereignisse, die sein Vaterland zu dem haben werden lassen, was es heute ist. Auch die Geschichte steht in gewissem Sinne als fertiges logisches System vor seinen Augen, und seiner logischen Gesamteinstellung entsprechend unterrichtet er nun. Das heißt, in den Sprachen legt er das Hauptgewicht auf die Grammatik, auf die logische Unterordnung unter den Text und seine Schwierigkeiten. Das nimmt ihn so in Anspruch, dass eine psychologische Verarbeitung dessen, was er liest und übersetzt, nur in besonders glücklichen Fällen ihm noch möglich ist. Er baut auf eine sprachliche Welt neben die andere. Von der einen zur anderen laufen seltene Beziehungen. Die Berührungen nun gar mit dem heutigen Dasein des Schülers werden kaum geknüpft. Die Jugend soll so sein, wie die Einsichten und Kenntnisse, die ihr dargeboten werden, es verlangen. Sehr bezeichnend für den höheren Lehrer ist, dass er mit einer gewissen Einseitigkeit, die auffällt, da Faulheit und fehlenden guten Willen annimmt, wo ihn ein anderer als sein vorherrschender logischer Standpunkt auf ganz andere Erklärungen führen würde. Die Logik ist mit der Ethik nahe verwandt. Für beide steht ein Sollen im Vordergrunde der Aufgaben, die sie zu stellen sich vornehmen. Von einer fertigen Anschauung, sei es der Gesamtsprachkenntnis, die der französische oder englische Lehrer besitzt, sei es der bewussten Einstellung auf ein Streben nach Erreichung derselben Kenntnis, die der Schüler schließlich gewinnen soll, beruht sein gesamtes Handeln. Soll er da nicht so sein, wie er ist? Auch in seiner Art, wie er Geschichte oder Naturwissenschaften unterrichtet, herrscht eine systematische Gesamtkenntnis als Ziel wie auch als Ausgangspunkt vor. Der Schüler hat am Ende so zu sein wie er. Folgerichtig fördert er seine Individualität, seine Persönlichkeit. Immer einer soll den anderen in Erreichung des Gesamtzieles der logischen Durchdringung eines geschlossenen Gebietes übertreffen. Und wo dessen Kräfte dazu nicht ausreichen, da werden die Hilfsmittel der Familie sowie der sozialen Stellung der Eltern eines Zöglings mit herangezogen. Alles muss sich zusammentun, um einem geforderten Zustand möglichst nahe zu kommen, nachdem der Lehrer selber in lange währender Arbeit gestrebt hat. So etwa nimmt sich die höhere Schule der Grundrichtung ihres Tuns nach aus. Und nun vergleiche man damit die prinzipiell oft so ganz andere Einstellung der Grundschullehrer. Wie oft hört man heute einen sagen, es falle der Schule nicht ein, danach zu streben, die Kinder richtig schreiben und sprechen zu lassen. Die Schule erreiche dieses Ziel doch nicht. Also strebe sie auch gar nicht nach diesem unmöglichen Ideal. Der Oberlehrer würde sagen, die Schule soll dieses Ziel erreichen. Ein Ideal bleibe ein Ideal, auch wenn man stets hinter ihm herhinke. Ein Ideal, das nie erreicht werde, hält aber ein großer Teil der heutigen Grundschullehrer für kein Ideal mehr. Er steht mehr auf dem Boden dessen, was ist, als dessen, was sein soll. Folgerichtig ist er auch Psychologe statt Logiker. Er nimmt die Dinge, wie sie einmal sind. Vor allen Dingen den Schüler fasst er als so ein seiendes Wesen auf, das man kennen und immer näher kennenlernen müsse, um ihm mit einem unpassenden Sollen nicht lästig zu fallen. Organisch schließe sich Ring an Ring im Aufbau seines wachsenden Seins. Was ihm genehm ist, soll er sich recht langsam einverleiben, um es mit gutem Erfolg als sein schließliches Eigentum zu besitzen. Führe der Weg auf solche Weise auch nur langsam durch das Gestrüpp der Wirklichkeit weiter, so sei es dafür umso bequemer, auf ihn zu gehen. Schließlich gelange man mit viel Einsicht und Güte dahin, wohin ein schnelles Sollen mit großen Opfern geführt hat. Warum also hasten? Hast schadet der Gesundheit, der ruhig gegangene Weg führe auch zum Ziel. Wir sehen mit einem Male den Unterschied der Höheren von der Grundschule, so wie er sich in den verschiedenen Köpfen hier der streitenden Oberlehrer und dort der kämpfenden Volksschullehrer malt, hell erleuchtet vor uns stehen. Es sind die unterschiedlichen Philosophien, von denen die eine das zu erreichende Ziel und die andere den zu gehenden Weg vor allem anderen ins Auge fasst, die beider Lebensarbeit eine so gegensätzliche Richtung nehmen lassen. Im Grunde haben beide recht. Mein Gefühl ist, man müsste immer einen Oberlehrer und einen Grundschullehrer zusammenketten, um den vollendeten, nicht mehr streitenden, sondern arbeitenden Lehrertyp zu schaffen, als was ich übrigens recht viele, wenn nicht die meisten meiner Kollegen, und zwar sowohl im Oberlehrer- wie Volksschullehrerstande, zu kennen glaube. Die streitenden Theorien gehen vielfach neben der Schule, wie sie im Durchschnitt ist, her, machen ihre Wichtigkeit wichtiger, als sie tatsächlich ist, und lassen es darum zu keinem friedlichen, schiedlichen Ausgleich kommen. Man isoliere die Schultheoretiker so viel wie möglich, lasse den größeren Praktikern freiere Hand. Lehrer sein heißt ein Könner sein, glücklich der Lehrer, der einer ist, und die Kinder, die einen bekommen. Als Könner aber, meine ich, müssten wir uns zutrauen, auch im Rahmen der gesetzlich von den Theoretikern festgelegten Ordnung für unsere Jungen zu tun, was für sie getan werden kann. Kann ich einen Grundschüler in 3 Jahren zum Ziel des Eintritts in eine Sechster führen, warum soll ich mich dieser schnelleren Entwicklung eines Jungen praktisch in den Weg stellen? Auch die höhere Schule fördert unter Umständen in 8 Jahren, ist ein Schüler älter, sogar in noch kürzerer Zeit zum Ziel des Abiturientenexamens. Bei der verhältnismäßig größeren Menge an Schülermaterial auf Volksschulen sollte eine Heraushebung schneller reifender Schüler dort leichter möglich sein als auf höheren Schulen, die bereits einen weit stärkeren Konkurrenzkampf ihrer Schüler kennen, sodass ein schnelleres Fortschreiten hier eine Auszeichnung ist, der nur wenige teilhaftig werden. Ich sehe die Möglichkeit, immer an einer der Schulen, die einer höheren Schule zugewiesen sind, um dieser ihr Material zuzuführen, 1 oder 2 Volksschulklassen des 3. Schuljahres zu bilden, die für den Übergang auf die höhere Schule eine gesonderte Vorbereitung finden. Das wäre dann die auch in ihrer Bezeichnung so energisch abgelehnte, differenzierte Grundschule. Ich kann in ihr ein so großes Übel vom Standpunkte der Praxis aus nicht sehen. Man differenziert heute überall. Es gibt 4 Typen der höheren Schule. Warum nicht 2 der Grundschule? Oder gilt hier Gellerts bekanntes Wort? Ja, Bauer, das ist ganz was anders.
G7, G8, Jül, 1.-2., 1.-4, kein Jül, Tablets ohne Tablets, auswendig lernen, Rechtschreibung von Anfang an korrigieren oder nicht, ab wann Referate mit ChatGPT, ab wann Noten, vielleicht mal mit funktionierenden Toiletten anfangen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.